Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Klaus Koch. Er ist Psychologe, Autor und Referent und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. In seinem aktuellen Buch »Wenn aus Jugendlichen Erwachsene werden« beschäftigt er sich mit der Frage, wie sich Jugendliche zu Erwachsenen verwandeln und was in dieser Transformationsphase eigentlich genau passiert. Viele weitere spannende Informationen und Inhalte gibt es übrigens auch auf dem Goldkind-YouTube-Kanal. Vorbeischauen lohnt sich und am besten auch direkt abonnieren.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Lieber Herr Dr. Koch, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über die Frage zu sprechen, wann aus Jugendlichen eigentlich Erwachsene werden und auch über das tolle Buch, das Sie rund um dieses Thema geschrieben haben. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wir reden gerade in dem Format ja viel über Kinder und Jugendliche und auch quasi deren Situation in deren jeweiligen Altersgruppen. Wann wird denn eigentlich ein Jugendlicher zum Erwachsenen? Was passiert da? Und kann man überhaupt sagen, da gibt es so dieses eine Alter, wo das irgendwie passiert, oder ist das eine sehr individuelle Sache?
Also ich würde sagen, das ist wirklich eine sehr individuelle Sache. Ist, wenn man von den Jugendlichen und den Betroffenen selbst ausgeht. Also wann ein Jugendlicher oder eine Jugendliche erwachsen ist, darüber haben Jugendforscher und die Soziologie sich schon vor 50 Jahren ihre Gedanken gemacht und kamen zu einem relativ einfachen Befund, nämlich, dass ein Mensch erwachsen ist, wenn er oder sie volljährig ist, ein eigenes Einkommen hat, eine eigene Wohnung und eine Familie gründet. Fragt man heute, was ich gemacht habe, ChatGPT, dann tauchen ähnliche Kriterien auf. Es kommen dann noch einige weitere Merkmale hinzu, wie zum Beispiel bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen, emotionale Reife, Selbstkontrolle und so weiter. Ganz anders aber sieht es aus, wenn man die Betroffenen selbst fragt und auf die kommt es schließlich an und das habe ich für mein Buch getan und sehr, sehr viele, sowohl junge Leute als auch Erwachsene interviewt. Fangen wir mal mit den jungen Leuten an, was die glauben, was Erwachsensein bedeutet, beziehungsweise wann man erwachsen ist. Da antwortete zum Beispiel eine 25-Jährige, und das finde ich einen sehr schönen Satz. Wie soll man denn wissen, was Erwachsensein bedeutet, wenn man es noch gar nicht ist? Oder ein anderer sagte, erwachsen ist man, wenn man so Versicherungen, Krankenkasse bezahlen muss und Steuererklärungen. Keine Ahnung, ob ich jetzt schon dafür Lust habe. Wenn er 25 ist, fängt das mal zumindest mit der Krankenkasse an. Und wieder eine andere meinte, Erwachsensein bedeutet, sich immer mehr für etwas entscheiden zu müssen. Das ist dann ziemlich hart. Und als ich Erwachsene selber fragte, also Menschen über 30 Jahren und teilweise auch 50- und 60-Jährige, da gab es auch ganz unterschiedliche Antworten. Erwachsen ist man, wenn man seinen Eltern immer ähnlicher wird, war zum Beispiel eine. Oder eine 68-Jährige meinte, bei mir hat es mit dem Erwachsenwerden ziemlich lange gedauert. Und in einigen Dingen bin ich es wohl heute noch immer nicht. Es ist also schwierig für den einzelnen Menschen zu definieren, was für ihn oder sie Erwachsensein bedeutet. Einfacher ist die Antwort darauf, die Frage zu beantworten, was eigentlich diese besondere Zeit des Erwachsenwerdens ausmacht. Und genau dieser Frage bin ich in meinem Buch nachgegangen.
Sie beschreiben das Erwachsenwerden in dem Buch ja auch als eigene Entwicklungsphase. Kann man das vergleichen mit einer Phase wie der Pubertät zum Beispiel?
Durchaus, durchaus. Also das, was Erwachsenwerden als eigene Entwicklungsphase ausmacht, ist die Tatsache, dass wenn ich mit der Schule fertig bin und in den meisten Fällen, nicht sofort, aber doch nach 1-2 Jahren aus dem Elternhaus ausziehe, dass zwei ganz gewichtige Leitplanken, die mich in meinem Leben bisher begleitet haben, und das gilt auch noch für die Zeit der Pubertät, nämlich Elternhaus und Schule wegfallen. Und das sind Leitplanken, die den jungen Leuten bislang in ihrem ganzen Leben so etwas wie Sicherheit gegeben haben, also an denen sie sich orientieren konnten. Also nehmen wir mal die Schule, die ist nicht bei allen jungen Leuten überaus beliebt, aber sie sorgt für einen, wenn man so will, geordneten Tagesablauf. Da gibt es diese Rhythmen, Schule, Ferien und so weiter. Und sie hat auch noch einen anderen Vorteil, nämlich, dass ich in der Schule, und das gilt dann insbesondere nach der Pubertät, wenn die Peer Group, also Freundinnen und Freunde, eine immer größere Rolle spielen, eine größere Rolle auch als die Eltern. Also wenn die Schule wegfällt, dann fallen auch diese Kontakte weg. Und wenn ich dann noch die Stadt verlasse, um in eine andere Stadt zu ziehen, dann tut sich für die jungen Leute erstmal so etwas wie ein unbekanntes Terrain auf. Also diese Freundinnen und Freunde, die fallen jetzt plötzlich weg und auch die Eltern fallen weg, mit denen ich immer noch, bei denen ich immer noch in gewissen Situationen Zuflucht nehmen konnte, wenn es mir nicht gut ging, oder wenn ich Probleme hatte, die ich mit ihnen, wenn das in der Elternbeziehung möglich ist, die ich mit ihnen besprechen konnte. Also hier entsteht in gewisser Hinsicht am Anfang des Erwachsenwerdens, so mit 20, 21 Jahren, da entsteht dieser unbekannte Kontinent, der sich vor mir auftut. Und das ist zwiespältig, wie ich mit sehr vielen Jugendlichen, jungen Leuten gesprochen habe und die Antworten, die sie mir darauf gegeben haben. Also da ist einerseits dieses riesengroße Freiheitsversprechen. Also jetzt tut sich vor mir ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten auf. Ich muss nicht ständig meinen Eltern sagen, wo ich bin und was ich mache, sondern ich werde nach und nach immer selbstständiger. Dieses Freiheitsversprechen, das taucht auch ganz stark, vielleicht kommen wir später noch drauf, in der Popkultur, aber auch in der Literatur immer wieder in diesen Coming-of-Age-Romanen oder Coming-of-Age-Songs auf. Da ist dieses Freiheitsversprechen. Und auf der anderen Seite aber lastet dann auf mir auch dieses Selbstständigwerden, also eine Form von Leben zu finden, in der ich mich selbst zurechtfinde. Und am Anfang gerade dieser Zeit des Erwachsenwerdens, das haben auch wissenschaftliche Studien gut belegen können, sind Menschen, junge Leute, selten so einsam in ihrem Leben wie früher und später. Und damit muss man fertig werden. Und ich finde, die Taylor Swift, die hat das in dieser Songzeile: "We are happy, free, confused and lonely at the same time. It's miserable and magical." Das ist ein Lied, das heißt 22, 22. Also es beschreibt sozusagen die psychische Situation eines jungen Menschen mit 22. Sie selbst war 23, als sie das Lied geschrieben hat. Diese Songzeile beschreibt dieses Lebensgefühl, finde ich super. Also wir sind auf der einen Seite, wie ich schon sagte, singt sie glücklich, wir sind frei. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch verwirrt und wir sind einsam, genau zur gleichen Zeit. Und dann schließt sie das mit "it's miserable and magical". Also es ist einerseits elendig und auf der anderen Seite ist es magisch.
Sie bezeichnen diese Jahre auch als Odysseus-Jahre. Sie haben gerade schon beschrieben, wie man dort auch seine eigene Identität nochmal findet, wie man auch Selbstbestimmtheit erlebt. Selbstbestimmtheit erlebt man ja dann auch in dem Kontext, dass man sagt, ich kann jetzt auch mir selbst aussuchen, ganz frei aussuchen, mit wem ich denn wie viel Kontakt haben möchte und nicht. Das heißt, ich kann mich auch zum ersten Mal so richtig von meinen Eltern lossagen oder auch in die andere Richtung selbst wählen, auf jeden Fall selbstbestimmt wählen, wie viel Kontakt ich zu diesen Eltern haben möchte und zu meiner ganzen Familie auch, richtig?
Genau, das ist der große Unterschied zur Pubertät. Also wie gesagt, in der Pubertät mit all ihren Wirrnissen, mit all ihren Problemen, sich langsam von den Eltern lösen zu müssen, da sind die Eltern ja immer noch da. Und man kann diesen Eintritt in der Pubertät sehr schön sehen, wenn Eltern mit ihren Kindern wandern gehen, dann klappt das immer so bis 9, 10, 11 Jahre ganz gut. Aber dann merken Eltern, dass die Kinder immer mehr hinter ihnen auf dem Weg zurückfallen. Also der Abstand, den Kinder, das sind dann junge Leute mit 14, 15, 16, der Abstand zu ihnen wird immer größer. Und das beschreibt, finde ich, als Bild sehr schön, was da passiert. Also die Kinder, in Anführungszeichen, müssen sich jetzt von ihren Eltern ein Stück weit lossagen. Sie müssen diese Frage, die in der Pubertät tragend und vordringlich ist, wer bin ich, das fangen die an jetzt zu lösen. Aber die Eltern sind ja immer noch dabei. Und jetzt beim Erwachsenwerden, also wenn man das Elternhaus verlässt oder wenn man Schule abgeschlossen hat, dann entsteht an dieser Stelle eine viel größere Distanz zu den Eltern. Die sind natürlich im Kopf nach wie vor präsent, aber sie sind nicht mehr jederzeit da, wenn man so will. In der Pubertät ist es ja so, man kriegt Krach mit den Eltern, weil man zu spät nach Hause kommt abends. Alles, was wir wissen, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist, die Schule nicht richtig klappt. Aber das ist so ambivalent. Also die jungen Leute in dem Alter, 14, 15, 16, die protestieren, aber gleichzeitig, wenn die Eltern-Kind-Beziehung stabil ist, dann suchen sie auch wieder ihre Eltern, wenn sie Probleme haben. Ja, sie fangen sogar an, ab und zu mit denen zu schmusen. Also das ist, geht mal so, geht mal so. Aber genau das fällt aus. Und deswegen ist mir dieses Bild dieser Odyssee oder wie ich sie nenne, Odysseus-Jahre für die Zeit des Erwachsenswerdens, deswegen passt es, finde ich, so gut. Also Odyssee bezeichnet ja eigentlich ist ja in vielen Sprachen so synonym für eine Irrfahrt geworden. Und im Grunde ist Erwachsenwerden erstmal so ein bisschen eine Irrfahrt, so ein bisschen Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Ich probiere mich da aus, ich probiere mich da aus. Das Bild mit dem Odysseus ist insofern so ein bisschen schief, das gebe ich zu, weil der Odysseus ja aus dem Trojanischen Krieg wieder nach Hause, nach Ithaka fährt, zu seiner Frau und zu seinem Bruder. Während die Bewegung des Jugendlichen, des jungen Erwachsenen ja umgekehrt ist. Also er sticht in See, muss da wie der Odysseus eine Menge Abenteuer überstehen, aber sein Ziel ist, eine Entfernung zwischen sich und seinem Zuhause einzulegen. Und beim Odysseus ist es genau umgekehrt. Aber ich mag dieses Bild. Mir hat mal ein junger Erwachsener im Alter von 25 Jahren den schönen Satz gesagt, man baut ein Schiff, damit es den Hafen verlässt. Also sozusagen alles, was ich bislang, bevor diese Phase des Erwachsenwerdens beginnt, alles, was ich bisher gemacht habe, dient doch eigentlich, und das finde ich wirklich ganz toll ausgedrückt, dient doch eigentlich dem Ziel, diesen sicheren Hafen meines Elternhauses zu verlassen.
Wir beschäftigen uns bei Goldkind ja viel mit Kindern und Jugendlichen aus dysfunktionalen Familien. Wenn wir jetzt mal genau den Aspekt aufnehmen, Sie haben gerade von dem sicheren Hafen gesprochen, den man verlässt. Wenn der Hafen aber gar nicht so sicher war, nämlich geprägt war von vielleicht psychischen Herausforderungen, vielleicht sogar psychischen Missbrauch oder ähnlichem, was passiert denn da bei diesen jungen Erwachsenen in dieser Transformationsphase?
Ja, dann hat es auf jeden Fall Konsequenzen für diesen Prozess des Erwachsenwerdens. Also ich bin ja Bindungsforscher, komme von der Bindungstheorie und arbeite auch therapeutisch mit vielen jungen Erwachsenen. Und da stellt man immer wieder fest, dass es solche Kinder, ne, jetzt in Anführungszeichen, also die dann in dieser Phase des Erwachsenwerdens sind, dass es solche Menschen, die eine unsichere Bindung zu ihren Eltern haben, also deren Eltern nicht dieser sichere Hafen gewesen ist, die in ihrer Kindheit wenig Resonanz erfahren haben. Also Kinder sind Beziehungswesen, und zwar von Geburt an. Also sie versuchen eigentlich so schnell es geht, Kontakt zu ihren wichtigsten Bezugspersonen aufzunehmen mit Gesten. Das kleine Kind streckt seine Ärmchen nach der Mutter oder dem Vater aus und erwartet, aufgenommen zu werden. Und in den allermeisten Fällen wird es ja dann auch aufgenommen. Oder es richtet seine ersten Worte an seine Eltern und dann wird ihm geantwortet. Oder eine ganz große Rolle spielt natürlich der Blick. Also es blickt die Eltern an schon mit 2 Monaten und freut sich, wenn es einen freundlichen Blick zurückbekommt. Also das ist diese Resonanz, die Kinder brauchen, um sicher aufzuwachsen. Dieses Gefühl, gehört und gesehen zu werden. Das ist das Entscheidende. Gehört und gesehen zu werden. Und wenn das nicht eintritt oder nur unzureichend eintritt, dann entsteht bei diesen Kindern, wir sprechen dann von unsicheren Bindungsmustern, dann entsteht so etwas wie eine innere Leere oder so ein Griff ins Leere. Also sie versuchen, Kontakt aufzunehmen zu den Eltern, aber das klappt nicht immer. Es klappt manchmal, aber es klappt nicht immer. Und manchmal versuchen auch die Eltern da irgendwie das zu vermeiden, ein Stück weit diesen Blick aufzunehmen. Nicht, weil sie schuld sind im Sinne, dass sie schlechte Eltern sind, aber meistens handelt es sich um Eltern, die dasselbe in ihrer Kindheit erlebt haben. So. Und über eine gute Bindung, also wenn die Eltern für diese Resonanz sorgen, dann entsteht auch das Bild eines Wohlwollenden draußen, wie ich das nenne. Also die Welt ist für das Kind irgendwie gut. Natürlich, da kann das eine oder andere passieren, das kann irgendwie Einsamkeit mit sich bringen manchmal, aber die Kinder tragen so etwas wie diesen sicheren Hafen ein Stück weit in sich. Und jetzt, in dem Moment, wo dieser sichere Hafen nicht besteht, das kann man sich ja schnell ausrechnen, dann, wenn sie dann in der Phase des Erwachsenwerdens sind, dann fehlt ihnen dieser Zufluchtsort von Eltern, die nicht unbedingt da und anwesend sein müssen, aber den sie im Kopf haben und wo sie das Gefühl haben, an die kann ich mich, wenn ich in irgendwelche Schwierigkeiten gerate, an die kann ich mich wenden. Und wenn das fehlt, dann wird das draußen eben auch häufig zu einem gefährlichen Ort. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das erste Mal ist ein junger Mensch mit 20, 21, 22 dann allein in einer Großstadt, sitzt allein in seiner in seinem Zimmer. Vielleicht ist es auch so, dass Schwierigkeiten in der WG mit anderen Kameradinnen und Kameraden entstehen. Dann fühlt sich dieses Kind einsam. Und ihm fehlt sozusagen dieser Zufluchtsort Eltern in seiner Fantasie oder in ihrer Fantasie. Und das bringt starke Unsicherheiten mit. Und wir haben das ja während der Pandemie gut auch nachweisen können in verschiedenen Studien, dass besonders diejenigen in der Pandemie, die jungen Leute in der Pandemie besonders gelitten haben, denen plötzlich diese Kontakte zu anderen gefehlt haben. Also da entstand auch hier so eine Leere in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und diejenigen, die so in sich ganz sicher gefühlt haben, die konnten das ganz gut abfedern und damit fertig werden. Aber diejenigen, die so ein unsicheres Bindungsmuster hatten, für die war das eben viel schwieriger zu überstehen, weil diese Resonanz, von der ich gesprochen habe und die man in der frühen Kindheit erfährt, die sorgt ja auch dafür, die gibt ja Sicherheit und sorgt für ein gutes Selbstwertgefühl. Also wenn ich das Gefühl habe, man geht auf mich ein, die Eltern gehen auf mich ein, dann führt das ja dazu, dass ich mir selber wertvoll auch vorkomme. Ne? Ich bin wertvoll, weil ich werde gehört und gesehen. Ich bin wertvoll als Kind und später auch als Jugendliche und als Jugendlicher. Aber wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, dann stellen sich Selbstwertzweifel ein. Bin ich es wert, gehört und gesehen zu werden? Und das spielt dann eine große Rolle, auch in diesem Prozess des Erwachsenwerdens, wo ich ja damit fertig werden muss, ein Stück weit, mal nicht gehört und gesehen zu werden. Oder auch in der Prüfungssituation, in der Ausbildung oder an der Universität Rückschläge zu erleiden. Denn die Zeit des Erwachsenwerdens, auch das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wenn ich diese Zeit abgrenzen möchte von der Pubertät, das ist auch eine Zeit, in der ich Entscheidungen fällen muss. Also wenn ich mich in der Pubertät als 14-Jährige, als 15-Jährige unendlich verliebe in jemanden und das geht dann irgendwie nach 2-3 Monaten oder nach einem halben Jahr in die Brüche, dann bin ich todtraurig, vollkommen klar, also dann bricht die Welt zusammen. Aber in den allermeisten Fällen verliebe ich mich danach irgendwie wieder in jemanden. Also in der Pubertät lebst du eigentlich immer im Augenblick. Du guckst gar nicht so sehr zurück oder nach vorn, sondern das ist das, was in diesem Moment mir passiert und das macht mich glücklich oder traurig. Wenn ich jetzt mit 25 Jahre, wenn da eine Beziehung auseinandergeht nach vielleicht 3 oder 5 Jahren, dann stellt sich das ganz anders dar, weil dann muss ich mein ganzes Leben neu organisieren. Dann habe ich den oder die nicht mehr um mich, sondern muss selber sehen, wie ich damit fertig werde. Und das berührt den Umstand, dass aus dieser Frage in der Pubertät, wer bin ich, also die der Abgrenzung zu den Eltern dient, beim Erwachsenwerden immer stärker im Vordergrund steht die Frage, wohin will ich? Ne, was ist mein Ziel? Also jetzt zum Beispiel in der Beziehung. Will ich mit der oder mit dem zusammenbleiben? Will ich später mal mit dem oder der eine Familie gründen? Da macht man sich in der Pubertät noch überhaupt keinen Kopf. Aber in der Lebensphase des Erwachsenwerdens ist es dann irgendwann soweit. Und genauso ist es mit Ausbildung und eben auch also mit Ausbildung und Schule. Genau so ist es mit Ausbildung und Schule. Wenn ich mit 14 oder 15 sitzen bleibe und meine Eltern reagieren einigermaßen vernünftig, dann sage ich mir, okay, ist nicht gut, kostet mich ein Jahr länger Schule, aber so what? Wenn ich aber 3 Jahre lang in ein bestimmtes Fach studiert habe und jetzt merke ich, Mist, ich glaube, ich habe da die falsche Wahl getroffen. Ich glaube, ich tauge nicht zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin. Oder ich habe immer gedacht in der Schule, ich wäre so ein Ass in Mathe, aber jetzt bei dem Mathestudium merke ich, das reicht alles nicht aus. Dann ist das eine ganz andere Erfahrung. Dann ist das diese Erfahrung, zu scheitern an etwas. Und es bedeutet auch, dass ich ein Stück weit mein Leben umkrempeln muss. Also zum Beispiel ganz aufzuhören, diese Ausbildung zu machen oder dieses Studium zu machen. Das Erwachsenwerden ist eine Lebensphase von Entscheidungen und im Gegensatz zu früher hinterlassen diese Entscheidungen Spuren. Es ist nicht mehr so, dass ich mir sagen kann, naja, okay, mache ich halt was anderes, sondern ich muss mein Leben reorganisieren manchmal. Und das macht, die Philosophin Susan Neiman hat das in ihrem Buch Erwachsenwerden ganz gut beschrieben, das macht diese Zeit neben all diesen Freiheitsversprechen und all dem, was sich da Tolles auftut, macht es auch, wie sie geschrieben hat, zur härtesten Zeit des Lebens. Also das ist genau, was in diesem Taylor Swift Zitat, finde ich, sehr gut beschrieben wird. Es ist einerseits wunderbar und ich kann in Clubs gehen, ich muss nicht meine Eltern fragen, wann ich nach Hause komme. Ich kann mein Leben wirklich selbstständig in Angriff nehmen. Und auf der anderen Seite ist es dieses Gefühl, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann lässt der sich nicht mehr so schnell irgendwie beheben, sondern der hinterlässt Spuren. Also das Erwachsenwerden ist wirklich eine Lebensphase, wo, wenn man so will, ganz starkes Glücksempfinden parallel begleitet wird, auch von der Angst eben einsam zu sein, nicht sein Ziel zu finden.
Also kann man vielleicht bildlich im übertragenen Sinne sagen, während man in der Pubertät noch spielerisch ausprobiert hat und die Konsequenzen noch nicht so spürbar waren für den Einzelnen oder die Einzelne, ist es dann eben in der Phase des Erwachsenenwerdens so ein bisschen so, als würde man sich selbst sein Haus zusammenbauen. Und wenn man dann einzelne Pfosten wieder wegnimmt, droht das ein bisschen ins Wanken zu geraten. Und gleichzeitig hat man das Fundament darunter, was ein wenig auch die Kindheit und Jugend ist. Und je besser die war und je besser die Beziehung auch zu den Eltern war und ist, desto stabiler steht dieses Haus da vielleicht auch drauf.
Ja, wunderbar ausgedrückt. Das hätte ich nicht besser machen können. Es ist genau dieses Hausbauen in der Phase des Erwachsenwerdens, auch zu wissen, wo was hingehört, was ich weglassen kann. Und auf der anderen Seite, wie beim Hausbauen, ist das Entscheidende in dieser Phase, gibt es da ein Fundament aus meiner frühen Kindheit, aus meiner Kindheit überhaupt, auf dem ich dieses Haus bauen kann. Wenn es vorhanden ist, dann kann ich auch mal damit fertig werden, wenn ich das Fenster an der falschen Stelle einbaue oder ein tragendes Teil in diesem Haus auslasse. Aber wenn das Fundament bereits brüchig ist, dann gerät auch in der Phase des Erwachsenwerdens dieses Haus, das ich baue, eben schnell ins Schwanken. Und deswegen spielt auch in dieser Phase spielen frühkindliche Prozesse eine ganz entscheidende Rolle.
Jetzt sehen wir ja gerade bei Kindern und Jugendlichen oft so eine wahnsinnige, untrügbare Loyalität zu ihren Eltern, egal was da zu Hause passiert, weil sie es vielleicht auch gar nicht anders kennen oder erlebt haben. Aber diese Loyalität, die hält ja teilweise Dinge aus, wo man sich denkt, das kann ja gar nicht sein, das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche muss doch realisieren, dass da schlimme Dinge auch vielleicht passieren. Ändert sich das mit dieser Loyalität eigentlich in der Phase des Erwachsenwerdens, dass man auf einmal anfängt auch zu realisieren, wie die eigene Kindheit, die eigene Jugend tatsächlich war, ohne diese ja vielleicht rosarote Brille zu haben?
Also die Loyalität jedes Kindes zu seinen Eltern resultiert ja anfangs und dann aber auch bis ins Alter, kurz vor der Pubertät würde ich sagen, also auch aus vielen Gesprächen, auch therapeutischen Sitzungen mit Jugendlichen in diesem Alter. Die Loyalität resultiert ja zunächst erstmal aus dieser, wenn man so will, völligen Abhängigkeit eines Kindes. Das Kind muss ja loyal zu seinen Eltern sein, um eben beschützt zu werden, um sich geborgen zu fühlen. Und dies ist auch der Grund, den Sie angesprochen haben, dass viele Kinder und Jugendliche, selbst wenn sie in ihrer Beziehung zu den Eltern Schlimmes erfahren, was uns ja nach wie vor immer wieder auch in therapeutischen Begegnungen erstaunt, sich loyal zu den Eltern verhalten, weil sie immer noch den Wunsch haben, von denen gehört und gesehen zu werden. Weil, ich meine, Eltern sind immerhin die ersten Menschen, die wir bedingungslos lieben. Nicht wahr? Also wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, naja, also die passen mir eigentlich nicht. Das ist ja dumm gelaufen. Das sagt ja kein Kind mit 4 Wochen oder 6 Wochen, sondern es muss sie bedingungslos lieben, um zu überleben. Und die sind auch Vorbilder, sind Ankerpunkte und sie sind Beschützer. Also diese Loyalität speist sich aus dieser anfangs sehr starken Abhängigkeit des Kindes den Eltern gegenüber. Diese Loyalität erfährt sozusagen den ersten Knacks in der Pubertät, ne? Also wo Kinder auch von ihrer kognitiven Entwicklung, also jetzt 13-, 14-, 15-Jährige, plötzlich die Eltern kritisch sehen und sehen, da ist, bei denen ist nicht alles, stimmt nicht alles. Und das sind nicht die Großen und Starken und die Überflieger. Also ein Dreijähriger, Vierjähriger findet seine Eltern in den meisten Fällen erstmal super toll. Das ist ja in der Pubertät anders. Das dient ja auch der Abgrenzung ein Stück weit. Auf der anderen Seite sehen Sie, ich bringe immer gerne das Beispiel, wenn Kinder, also Jugendliche, wenn Jugendliche aus der Schule nach Hause kommen und die Eltern fragen, wie war's denn eigentlich? Dann sagen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, 90% gut. Sagen die einfach, auch wenn es nicht gut war. Und warum sagen die, es war gut? Weil sie ihre Eltern nicht beschämen wollen, weil sie ihren Eltern keine Sorgen machen wollen. Deswegen sagen sie, es war gut. Sie wollen den Eltern keine Sorgen machen, wollen die nicht in irgendwelche Probleme hineinziehen. Und da merkt man immer noch diese starke Loyalität den Eltern gegenüber. Und wenn die dann ausziehen, also wenn die jetzt, was ja heute unser Thema ist, in diese Phase des Erwachsenwerdens reingehen, dann ist auf der einen Seite natürlich diese kindliche Loyalität nicht mehr vorhanden. Also dieses bedingungslose Akzeptieren, was die Eltern für einen darstellen. Aber auf der anderen Seite ist da immer noch so etwas wie eine Loyalität im Sinne, ich will meine Eltern schützen vielleicht vor den Problemen, die ich gerade habe. Also wenn ich da zu Hause, früher hat man angerufen, heute geht es meistens über irgendwelche Messenger-Dienste oder so. Wenn ich also eine WhatsApp schreibe, dann schreiben dann eben auch viele 25-Jährigen zum Beispiel oder 22-Jährige, ja, also alles okay, Mama, es geht mir gut und ich komme ganz gut klar, obwohl es ihnen vielleicht in dem Moment gar nicht gut geht. Aber sie wollen ihre Eltern jetzt da nicht reinziehen. Also sie verhalten sich immer noch ein Stück weit loyal. Und am besten eigentlich kann man das beobachten, wenn Kinder in Anführungszeichen, also mit 22 oder 25 Jahren, wenn die wieder mal nach Hause kommen. Also Weihnachten ist ja so ein bekannter Grund, dass die Kinder wieder nach Hause kommen oder auch zwischendurch mal, um sich ein Stück weit auszuruhen, mal abzuschalten vielleicht von der Großstadt, auch durchaus, um mal wieder umsorgt zu werden, nicht einkaufen zu müssen, ein gemachtes Bett zu haben und. Und wenn die Kinder das machen, ist es ja auch toll. Das zeugt ja eigentlich von einer guten Beziehung zu den Eltern. Aber sie rutschen da sehr schnell wieder in so ein Kindverhalten. Also ich weiß von meinen eigenen Kindern, also da lebt ein Kind in einer Großstadt seit 2, 3, 4, 5 Jahren allein, kommt nach Hause und dann will es dann abends noch ein paar Freunde von früher treffen und sagt allen Ernstes, du Papa, ich komme aber nicht so spät. Was natürlich ein Witz ist. Ich meine, der macht in seiner Stadt, was er will, abends. Aber auch hier diese Loyalität, also vielleicht machen die sich Sorgen, das kenne ich so aus meiner Pubertätzeit und später so ein bisschen. Also versichere ich ihm oder ihr, ich komme nicht so spät. Natürlich kommt er dann auch um 3 oder 4. Aber das ist so eine Art Reflex bei den Kindern in Anführungszeichen. Und umgekehrt fallen die Eltern ja, wenn die Kinder im Alter von 20 plus nach Hause kommen, auch in diesen Mechanismus ein. Also sie sagen zum Beispiel, also ist ja der Klassiker, bist du auch warm genug angezogen? Ne? Ich meine, der lebt oder die lebt seit 5 Jahren in einer anderen Stadt und geht von mir aus im Winter mit dem Top bei eises Kälte rum. Aber und du kannst das als Eltern ja gar nicht mehr kontrollieren aus der Ferne. Aber wenn die wieder zu Hause sind, dann rastet dieser Eltern-Kind-Mechanismus sofort wieder ein. Und wir sprechen ja dann auch, wenn unsere Kinder in dem Alter nach Hause kommen, immer noch so, also vom Kinderzimmer zum Beispiel. Ne? Und das Kind fühlt sich ja in seinem, in Anführungszeichen, Kinderzimmer, auch wenn da jetzt ganz andere Sachen mittlerweile untergebracht werden, immer noch so ein bisschen wie in seinem alten Kinderzimmer. Also Loyalität zu Eltern besteht immer. Es gibt natürlich die Fälle, wo die Eltern-Kind-Beziehungen von Kindheit an sehr dysfunktional war. Da gibt es natürlich bei den Kindern, schon bei den Kleinen, das merken wir dann in der Kita auch schon, auch in der Schule und dann eben auch bei den jungen Leuten, da gibt es natürlich so eine das Gegenteil von Loyalität, nämlich ich will mit meinen Eltern gar nichts mehr zu tun haben. Das sind Kinder und junge Erwachsene, also es sind junge Erwachsene, die diesen Sprung ins eigene Leben dazu nutzen, quasi mit ihren Eltern wirklich Schluss zu machen. Das kommt vor. Und wenn du die in therapeutischen Situationen erlebst, dann sind die voller aggressiver Impulse ihren Eltern gegenüber. Also weil, und das ist der Unterschied zum kleinen Kind. Das kleine Kind ist, wenn es jetzt misshandelt wird oder schlimme Dinge erlebt, ist machtlos, ne? Machtlos, körperlich machtlos, kann nichts dagegen unternehmen, kann ja nicht einfach weglaufen, ein Dreijähriger von zu Hause. Das ist jetzt der 20-Jährige nicht mehr. Also der kann sich von seinen Eltern verabschieden, ohne Gefahr zu laufen, zu verhungern, wenn man so will, was beim ganz kleinen Kind ja der Fall wäre. Und insofern gibt es diese Kehrseite von Loyalität auch und ist immer ein Zeichen dafür. Also wenn ein 20-Jähriger oder ein 22-Jähriger sagt, also ich habe jetzt seit 2 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern gehabt und ich habe auch gar keine Lust zu denen Kontakt zu haben, dann kann man davon ausgehen, dass in der Eltern-Kind-Beziehung irgendwas schiefgegangen ist.
Wenn wir zum Abschluss vielleicht noch mal kurz auf die Eltern schauen, das heißt, wir haben jetzt viel über die Situation und die Herausforderungen der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise der dann jungen Erwachsenen gesprochen. Wenn wir mal die andere Seite betrachten, wie gehen denn die Eltern mit dieser Situation um? Weil für die ändert sich ja auch ganz viel. Auf einmal ist das einzige kleine Kind nicht mehr zu Hause, sondern vielleicht sogar in einer anderen Stadt. Man hat nicht mehr so oft den Kontakt. Man hat auch nicht mehr so die Kontrolle darüber, wie es dem Kind denn geht. Wie gehen denn die Eltern mit dieser herausfordernden Phase um?
Ja, das ist genau, wie Sie sagen. Loslassen müssen beide, ne? Also auf der einen Seite, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, länger gesprochen, müssen die jungen Erwachsenen lernen, von ihren Eltern loszulassen. Aber umgekehrt müssen eben Eltern auch lernen, von ihren nun erwachsen werdenden Kindern loszulassen. Und auch hier spielt das Kind-Eltern-Verhältnis von früher eine ganz wichtige Rolle. Also Eltern zum Beispiel, die auf einer guten emotionalen Basis ihren Kindern also schon von früh an ein altersgemäßen Raum von Selbstständigkeit gelassen haben, die nicht immer nur ängstlich waren, wenn ihr Kind irgendwie abseits von ihnen das eine oder andere ausprobiert hat. Eltern, die sich auch ein Stück weit in ihrer eigenen Beziehung von den Kindern, ihren Kindern abgrenzen konnten, also die auch ihr eigenes Leben geführt haben und nicht nur für ihre Kinder gelebt haben, denen fällt dieser Loslösungsprozess natürlich einfacher. Das Problem für die Eltern ist ja so in der Pubertät. Also die Pubertät ist ja so ein Minenfeld bei vielen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es in so vielen Fällen Eltern und Kinder in der Pubertät, mit ihren Kindern in der Pubertät eigentlich ganz gut zurande gekommen sind. Natürlich gibt's da diese typischen Protestformen, diese Absetzbewegung in der Pubertät, aber Eltern, die in der Lage sind, auch ein Stück weit diesen Kontrollmechanismus, den alle Eltern natürlich wie so ein Beschützerinstinkt in sich tragen, diesen Kontrollmechanismus aufzugeben, die ihre Kinder einfach lassen. Die haben es dann auch in dieser Lebensphase einfacher, wenn ihre Kinder fernab von ihnen wohnen und sind. Denn dieser Kontrollmechanismus funktioniert einfach nicht mehr, wenn mein Kind hunderte Kilometer von mir entfernt ist. Ich kann den oder die nicht mehr kontrollieren. Und deswegen versuchen unsichere Eltern oder Eltern, die über die ganze Kindheit über ihre Kinder versucht haben zu kontrollieren, versuchen das dann auch in dieser Zeit. Also sie mischen sich zum Beispiel ein, wenn die Tochter, die 25-Jährige, sagt, ich habe mich von dem oder dem getrennt, dann sagen so solche Eltern so einen toxischen Satz wie, ich hab's ja kommen sehen. Und das ist für die Betroffenen in dem Falle natürlich ganz fürchterlich, weil es ist ja abwerten nach dem Motto, du bist ja nicht in der Lage für dich selber Verantwortung. Ich hab's ja kommen sehen. Ich wusste es ja besser. Und solche Eltern geben eben auch diesem jungen Erwachsenen das Gefühl, immer hinter ihm oder ihr her zu sein und zu kontrollieren, was machst du da gerade, ist das gut für dich oder ist das nicht gut für dich? Und ich gebe den Ratschlag, ich finde, das ist eine ganz gute Formel, mit der Eltern umgehen können, tritt zurück und bleibe verbunden. Also bislang war ich mit meinen Kindern, also wenn man mal das Bild des Theaters gebraucht, war ich mit denen zusammen auf der Bühne, ne, als Familie. Und jetzt gilt es, in die Kulisse zurückzutreten. Ich sehe noch so, ne, ich sehe durchaus noch, was da passiert vor mir. Aber ich greife eigentlich erst dann ein, wenn die sich an mich wenden. Also ich rufe nicht ständig an und sage, was machst du gerade und bist in deinem Studium vorangekommen, in deiner Ausbildung vorangekommen? Ja, hast du einen Freund, hast du eine Freundin, geht's dir gut? Also all diese Elternfragen, diese typischen, sondern ich warte und bin auch in der Lage, eher zu warten, dass ich mein Kind, in Anführungszeichen, das ja nun schon fast eine Erwachsene und ein Erwachsener ist, sich an mich wendet. Ne? Und auch die Beobachtung habe ich bei vielen Jugendlichen, jungen Leuten, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, immer wieder gemacht. Stimmt die Eltern-Kind-Beziehung? Dann machen die das auch. Also dann rufen die durchaus zu Hause an und sagen, Mama oder Papa, mir geht's gerade nicht so gut. Da ist dies und jenes. Und da taucht dann am Horizont noch so ein bisschen dieser sichere Hafen, von dem wir anfangs gesprochen haben, auf. Also bei euch kann ich sozusagen meine Sorgen unterbringen. Und dann ist es wichtig, dass die Eltern natürlich nicht sofort zur Hilfe eilen und sagen, ich setze mich ins Auto oder in den nächsten Zug und ach, in 3 Stunden bin ich bei dir und helfe dir, weil das müssen die Kinder ja auch lernen, in dem Alter allein mit sich auszumachen. Aber die Eltern können sagen, ich verstehe dich, ich bin traurig mit dir, dass es gerade nicht so gut klappt und wenn ich dir helfen soll, bin ich für dich da. Also das meint diese Präsenz. Also Eltern sind dann präsent, aber sie sind nicht mehr physisch ständig vorhanden. Und das ist für die jungen Erwachsenen auch ein gutes Gefühl zu wissen, meine Eltern sind präsent, aber sie mischen sich nicht in alles ein.
Herr Dr. Koch, ich danke Ihnen sehr für all die vielen Einblicke. Wer von den Hörern noch mehr über das Thema erfahren möchte, der kann natürlich in Ihrem neuen Buch, wenn aus Jugendlichen Erwachsene werden, noch viel, viel mehr erfahren. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank an Sie.
Ja, und vielen Dank von mir aus an dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.